Level Up Klinikführung. Innovative Ideen für leitende Krankenhausärztinnen und Ärzte. Der Podcast zum CB-Chefärztebrief mit Dr. Benedikt Carstensen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass Sie zur heutigen Episode wieder mit dabei sind. Viele von uns haben uns schon häufiger gefragt, inwiefern Humor im Krankenhaus angemessen ist. Einige Kolleginnen oder Kollegen denken sogar, eine leitende Position schließt Humor im Klinikalltag faktisch aus. Damit Sie mehr Sicherheit im Umgang mit Humor im Klinikalltag bekommen, habe ich heute Marc Weinert eingeladen. Er ist anästhesiologischer Kollege, Autor sowie geschätzter Führungs- und Rhetoriktrainer. Marc, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Benedikt.
Marc, du arbeitest ja viel mit Kommunikation und Wirkung. Und wenn wir über Humor in der Medizin sprechen, denken vielleicht einige, das ist nett, aber nicht kriegsentscheidend. Wie relevant ist aus deiner Sicht Humor wirklich, damit eine Abteilung gut läuft?
Das ist eine spannende Frage, die man so pauschal gar nicht beantworten kann, sondern bei Humor geht es ja auch immer um Menschen und in Abteilungen arbeiten Menschen und zwar mehrere. Es hängt davon ab, wie wichtig Humor für die einzelnen Menschen ist, die in dieser Abteilung arbeiten. Und wenn ich eine Abteilung habe, in der Menschen, Kollegen, Mitarbeiter, Pflegekräfte arbeiten, für die Humor selber sehr wichtig ist, dann spielt er auch eine große Rolle für mich in der Führung. Wenn ich eine Abteilung führe, wo viele Menschen arbeiten, bei denen Humor eher in den oberen Stockwerken angesiedelt ist oder im Keller und für die nicht wichtig ist, dann ist es für mich als Führungskraft auch nicht wichtig, da großartig drauf einzugehen, außer vielleicht den einen oder anderen, für den das wieder wichtig ist oder dann auch für den einen oder anderen Patienten oder Angehörigen, für den das wichtig sein kann. Aber da können wir später nochmal genauer drauf eingehen.
Was mir immer beim Thema Humor oder humorvoll sein so auffällt, ist im ersten Kontakt, wenn man Menschen neu kennenlernt, tut man sich häufig schwer mit Humor oder auch humorvoll sein. Und je mehr man Menschen kennt oder auch Freunde von früher trifft, desto mehr wird Humor gelebt, desto mehr werden entweder Witze erzählt oder man ist gemeinsam so ein bisschen gelöst. Und ich habe schon den Eindruck, Humor und Beziehung gehören irgendwie zusammen. Was ist so deine Einschätzung dazu?
Das stimmt auf alle Fälle. Und weil du gesagt hast, sich kennenlernen vorher, da kommt vorher noch meistens so ein Moment des Smalltalks. Und das ist was, was auch eine ganze eigene Folge füllen könnte, welchen Sinn hat Smalltalk. Aber kurz zusammengefasst ist Smalltalk einfach ein auf der Schwelle stehen, um zu gucken, ob man jetzt durch diese Tür geht oder nicht. Das heißt, es wird vorsichtig abgetastet und unauffällig und ohne Risiken, was man bei jemandem ansprechen kann, ohne dass man gleich so in die großen Fettnäpfchen tritt. Und dabei wird dann schon auch sozusagen der Grundstein für eine spätere, intensivere Beziehung gelegt. Ist es ein Mensch, wo ich merke, da wird Humor in unserer Beziehung eine Rolle spielen? Oder ist es ein Mensch, wo ich den Teil der Beziehung eher links liegen lasse, weil der nicht förderlich ist in dem Moment?
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen auf die vorherige Frage noch mal, wie wichtig Humor ist. Du meintest, naja, es kommt drauf an, kommt auf das Team an, kommt auf die Menschen. Gibt es da so eine Faustregel? Wie erkenne ich das, wie wichtig Humor für die Menschen ist in meinem Team? Oder gibt es so statistisch so und so viel Prozent reagieren auf Humor? Und wie wirkt Humor dann überhaupt? Und vielleicht auch noch mal, was ist eigentlich mit Humor gemeint, über den wir sprechen? Sprechen wir über Witze? Sprechen wir über witzige Kommentare?
Fangen wir vorne an. Das sind ja jetzt einen ganzen Haufen Fragen auf einmal. Das erste ist, wie wichtig ist Humor für die Durchschnittsbevölkerung, sage ich jetzt mal. Da ist er relativ wichtig. Also es gibt ungefähr, grob über den Daumen, 20% der Menschen in der Durchschnittsbevölkerung, die sehr stark motiviert sind über Humor und Kontakt. Das heißt, für die ist das ein sehr wichtiges Thema Und ein sehr wichtiges Thema in der Beziehung mit den Menschen, mit denen sie sich umgeben und auch mit in der Arbeit. Das heißt, auch in der Arbeit ist für sie Humor sehr wichtig. Jetzt, wenn wir in einem Krankenhaus arbeiten, arbeiten wir nicht mit der Durchschnittsbevölkerung zusammen, sondern mit einem sehr ausgewählten Teil schon. Also es fängt damit an, Abitur, Studium und je nachdem, wie weit man dann noch in der Führungshierarchie raufklettert, ist das weit weg von dem, was man als Durchschnittsbevölkerung bezeichnen kann. Und dementsprechend haben wir bei Ärzten, gibt es Untersuchungen dazu, auch durchaus nicht die 20%, für die Humor und Kontakt das ganz Entscheidende in der Arbeit ist, sondern das ist deutlich weniger. Das gibt es schon auch, aber bei weitem nicht so wie zum Beispiel bei Pflegekräften, bei denen das weitaus stärker ausgeprägt ist. Und das ist auch schon so ein bisschen vielleicht ein Aha-Moment oder vielleicht was, was man mitnehmen kann, dass häufig die Pflegekräfte und Pflegepersonen, die im Krankenhaus arbeiten, für die das ein wichtigerer Teil ist als viele der ärztlichen Kollegen. Nicht für alle, aber als für viele der ärztlichen Kollegen.
Was macht Humor mit den Menschen? Also was löst es aus? Was bewirkt es?
Oh, sehr, sehr viel. Also es kann ein richtiger Motivationsschub sein. Es kann sogar der Grund sein, warum ich in die Arbeit gehe. Wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe in die Arbeit, weil mir die Arbeit Spaß macht, da ist ja schon, also das im Wort Spaß ist das ja schon sozusagen mit drin. Jetzt würden aber die wenigsten unserer ärztlichen Kollegen wahrscheinlich sagen, ich gehe wegen Humor ins Krankenhaus oder in die Praxis. Würden vielleicht schon sagen, ja, mir macht meine Arbeit Spaß, aber nicht, dass das sozusagen das Entscheidende ist, sondern ich will gute Arbeit machen oder ich will wichtige Arbeit machen. Und das ist häufiger ein Motiv, was bei uns im ärztlichen Kontext das Entscheidendere ist als der Spaß am Umgang mit Menschen. Natürlich, viele von uns haben auch das Bedürfnis und gehen gerne mit Menschen um und haben diesen Beruf gewählt, aber durchaus nicht alle.
Wenn du jetzt in einer Chefarztrolle am Pflegestützpunkt bist und mit den Pflegenden sprichst und humorvoll bist, was passiert da in den Menschen? Was löst es aus? Was können wir da sehen?
Da kommt es auch wieder darauf an, wie gut ich sozusagen, Humor ist eine Möglichkeit, Verbindung zu schaffen. Es gibt eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass Humor richtig eingesetzt bei Führungskräften deren Autorität stärkt. Weil wir häufig auch sagen, so, nee, ich muss als Chef muss ich mich deutlich abgrenzen und ich muss eine gewisse Unnahbarkeit aufbauen oder halten, um meine Position und Hierarchie zu untermauern. Es ist aber teilweise das Gegenteil der Fall, weil wenn ich den Eindruck habe, ich muss es heißt ja nicht, dass ich mich sozusagen komplett verbrüdere mit jemand anders. Das ist nicht damit gemeint. Aber es ist die Frage, wie weit kann ich selber in einer gewissen Weise Vulnerabilität zeigen, wenn ich Humor zeige? Und damit werde ich glaubhafter und das Arbeitsklima wird sicherer. Und das hat einen ganz entscheidenden Punkt, weil wenn ich glaubhaft bin und ein Klima der psychologischen Sicherheit schaffe, dann werde ich auch eher auf Dinge hingewiesen, die vielleicht entscheidend sind, die man sich aber sonst vielleicht nicht zu sagen trauen würde, wenn die Distanz zu groß ist. Also es spielt dabei natürlich, ist das eine Klaviatur und es ist nicht analog an aus, sondern also nicht digital, sondern es ist analog, sondern es sind feine Schritte der Differenzierung. Wie weit kann man den Humor einsetzen? Was für Humor überhaupt? Aber da gehen wir ja bestimmt auch gleich drauf ein. Wie schaffe ich Verbindung oder wie schaffe ich eventuell Distanz aus Versehen, obwohl ich das gar nicht möchte, indem ich an unangebrachten Humor
Ja,
anbinde?
du hattest schon so ein bisschen gesagt, also Humor kann Verbindung schaffen. Humor kann das Vertrauen stärken und auch das Gefühl der psychologischen Sicherheit stärken. Und du hattest aber auch gesagt, das kann nach hinten losgehen. Also ich würde. Oder Humor ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert oder kann ein zweischneidiges Schwert sein. Und in welchen Situationen ist denn Humor hilfreich und vielleicht wann kann er schaden? Gibt es da so Situationen, vielleicht auch mit kleinen Beispielen,
Ich würde, bevor ich auf Situationen, also sagen wir es mal so, gibt es eine Situation, wo Humor immer unangebracht ist? Nein. Gibt es Menschen, wo Humor unangebracht ist oder Situationen, wo wir interagieren? Ja, durchaus. Und dabei kommt es darauf an, wie ich den Humor. Es gibt so eine relativ einfache Matrix und wir Mediziner lieben ja so vier Feldertafeln, wo man sich überlegen kann, was ist das für ein Witz? Oder Humor kann eingeteilt werden in Selbst und Fremd. Also geht es um mich oder geht es um jemand anders? Und in aufwertend und abwertend. Fremd und aufwertend ist eigentlich auch immer erlaubt. Sei denn, jemand hat schon in der Interaktion bis dahin gezeigt, dass Humor für ihn überhaupt kein Thema ist. Selbst und aufwertend ist auch erlaubt, kommt aber manchmal ein bisschen arrogant rüber. Selbst und abwertend ist auch in Ordnung. Was nie in Ordnung ist, ist fremd und abwertend. Ich mache Beispiele dafür. Erstmal sozusagen fremd und abwertend, das ist die Kategorie, in die alle sexistischen und rassistischen Witze und Humore fallen, weil es immer um jemand anders geht und es geht nicht darum, ihn hochzuheben, sondern auf ihn sozusagen runterzuzeigen. Und das führt zu einer größeren Distanz und das soll auch nicht verbinden, sondern das soll trennen. Und deshalb ist es im Krankenhaus eigentlich immer fehl am Platz. Wir haben jetzt bei der Vorgeschichte haben wir sozusagen darüber gesprochen, dass ich heute keinen Bad Hair Day habe. Und dann hast du gesagt, dass es ja schön ist, dass manche Leute dieses Problem haben. Und wenn du das sagst und keine Haare hast, dann ist das in Ordnung, weil das sozusagen aus deiner Sicht ist und dich aber so ein bisschen kleiner macht, sozusagen. Ich mache mich selber über meine Glatze lustig oder über die Haare oder die wenigen Haare. Wenn das jemand mit vielen Haaren tut und so das über dich sagen würde und sagst so, ja, das Problem hast du ja nicht, dann ist es fremd und abwertend und nicht auf Augenhöhe und damit eben ein Beispiel dafür, wie es nicht in Ordnung ist. Und das Gleiche gilt natürlich im Krankenhaus mit der Hierarchie. Es ist schwierig, als Chefarzt über Assistenzärzte Witze zu machen, weil die auf einer anderen Hierarchieebene stehen. Ich kann auf meiner Ebene Witze machen und ich kann über mich Witze machen. Aber sobald ich über jemanden, der sozusagen nicht mehr meiner Peer Group angehört, einen Witz mache, wird es schwierig. Es ist durchaus möglich, sozusagen von unten nach oben was zu machen, weil jemand, der in der Hierarchie prinzipiell tiefer steht, da ist es sozusagen erlaubt, an dem Sockel des Mächtigen, sage ich jetzt mal, zu kratzen, auch wenn das für den nicht so besonders schön ist, vielleicht. Aber es ist eher erlaubt als andersrum.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
Bitte.
In der dritten Person, also quasi, wenn ich jetzt als Chefarzt mit meinem Team über den Geschäftsführer Witze mache, oder ist es eher gemeint dem Geschäftsführer gegenüber? Also wenn man da jetzt mal eine Hierarchie, sehen möchte.
Es ist immer schwierig, Witze über Leute zu machen, die nicht anwesend sind.
Okay. Also das ist sozusagen, vor allem wenn es abwertend ist, logischerweise, ne? Aufwertend
Genau.
ist ja sozusagen immer in Ordnung.
Ja, dann kommt auch die Frage sozusagen, wo kommt das her? Kann ich mich über Patienten lustig machen? Nein. Da gibt es, also das ist die Antwort ist einfach, kann ich mich über Krankheiten lustig machen? Eigentlich auch nein, außer ich habe sie selber. Weil dann gehöre ich wieder dazu und dann geht es wieder von mir aus und dann mich sozusagen über mich lachen, über mich Witze machen, das ist in Ordnung. Aber über jemand anders, der eben einer anderen Peer Group angehört oder der halt die Krankheit hat und ich nicht, nicht. Passiert das dauernd im Krankenhaus? Ja. Ist es richtig? Nein.
Was passiert denn letztlich mit dem Team, wenn sie abwertende Witze hören oder Kommentare, abfällige, vielleicht auch sarkastische?
Das ist, also gerade wenn es um Burnout geht, und wir haben ja eine hohe Prävalenz von Burnout im Krankenhaus, bei Pflegekräften, bei Ärzten, je nachdem, was das für eine Station ist, sogar zweistelliger Prozentbereich, zumindest schon mal Vorstufen oder sogar auch höhere. Und dann kommt irgendwann der Moment der Depersonalisierung. Depersonalisierung von den Patienten und die Distanzierung von der Arbeit und dem Ganzen. Und dann wird versucht, dem Ganzen mit sarkastischem Humor, genau das, was ich vorhin gesagt habe, eine Distanz aufzubauen. Also da wird nicht versucht, eine Verbindung zu schaffen zwischen mir und den Patienten oder meinen Kollegen, sondern es wird durch sarkastischen Humor und sarkastische Formulierung versucht, eine Distanz aufzubauen, weil ich in dem Moment schon Probleme habe, eben in der Arbeit, mit der Arbeit und versuche mich dann durch Sarkasmus zu schützen. Und das ist natürlich, das ist nicht sinnvoll, nicht gut, aber es ist ein Schutzmechanismus, der aufkommt, wenn man schon langsam so Richtung Burnout-Spirale geht.
Ich hatte einmal, als ich ganz junger Assistenzarzt war, einen Oberarzt. Und immer wenn die Patienten sehr schwierig waren und man schon verschiedene Therapieformen ausprobiert hatte und man als junger Assistenzarzt so ein bisschen ratlos war und gefragt hat, ja, was machen wir denn jetzt? Kam so ein Kommentar wie, mit'm Schlabbetruff. Was sich irgendwie
Ja.
lustig anhört, aber wie ist denn so sowas einzuordnen? Also was signalisiert das über denjenigen, der das sagt? Was macht es mit demjenigen, der
Ja,
das hört?
also das ist spannend, weil es gibt ja diesen Spruch, What Sally says about Susie says more about Sally than Susie. Also wenn jemand sowas sagt, dann sagt das über ihn halt mehr aus als über den Patienten. Und in dem Moment sagt es über ihn aus, ich komme damit nicht mehr klar. Ich habe keine Lösung für das Problem. Das frustriert mich. Und ich versuche, diese Spannung in mir irgendwie zu lösen. Und das kann dann eben sein, mit flapsigen oder mit einem sarkastischen Kommentar, dass sozusagen in mir sozusagen diese Spannung so ein bisschen gelöst wird. Was macht das mit denen, die zuhören? Die zuhören als Assistenten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einen lernen, ja, also wir lernen durch Zuschauen und Zuhören und in der Klinik. Und der hat das immer gemacht, wenn er an jemanden kam, wo er nicht weiterkommt. Und ich kann die Sprüche, die ich gehört habe in der Klinik, weil sie mir von Oberärzten, Chefärzten und Fachärzten früher gesagt worden, da kann ich ein Buch draus machen, habe ich auch, weil sie für mich halt in dem Moment was bedeutet haben. Das heißt, wir haben häufig eine Vorbildrolle, die größer ist, als sie uns eigentlich bewusst ist. Nur weil Leute nicht viel mit uns sprechen, heißt das nicht, dass sie nicht viel von uns lernen. Und wenn das jemand hört und lernt und denkt, ja, okay, gut, wenn ich nicht weiterkomme, dann mache ich so einen Spruch und das ist schon in Ordnung. Das ist die eine Sache, die man lernen kann, sozusagen, dass man diese Kette weitergibt, dass man das weiter vererbt. Und die andere Möglichkeit ist aber auch, dass jemand sich dadurch sozusagen auch verletzt fühlt, weil er vielleicht einen Angehörigen hat, der dieselbe Krankheit hat. Und der hat dann vielleicht auch schon mitgekriegt, dass er ihm von unseren Kollegen nicht geholfen werden konnte und was er auf gar keinen Fall wollte, dass da jetzt noch irgendwie so ein blöder Spruch kommt. Und dann trennt das also auch nicht nur Patient und Arzt, sondern vielleicht sogar auch Assistenzarzt vom Oberarzt. Man sagt, okay, gut, der, wenn er nicht weiterkommt, dann hat er nur noch einen blöden Spruch. Und vielleicht sagt er den auch, wenn ich nicht da bin, über mich. Ja. So, was macht er mit dem Weinert? Ja, einfach mit dem Schlappen drauf. Ja.
Ja, ist es ja so, dass letztlich wir alle, ich sag mal, eine unterschiedliche Veranlagung zum Thema Humor
Richtig.
haben. Ja, manche sind von Natur aus eher humorvoller, vielleicht ein bisschen spontaner, vielleicht auch ein bisschen flapsig locker. Andere sind es eben nicht. Was kann denn mehr schaden? Also so unreflektierter Humor oder eher gar keiner?
Auch eine spannende Frage. Das Problem beim unreflektiven Humor ist, das ist meistens ja welcher, der spontan rauskommt und wo man dann nachher feststellt, dass man was gesagt hat. Da ist es dann halt zu spät, ja? Ein gesprochenes Wort ist wie ein abgeschossener Pfeil. Das gehört uns nicht mehr und wir haben keinen Einfluss mehr auf die Flugbahn. Wenn es jemand trifft und verletzt, dann, wenn es gesagt ist, ist es gesagt. Ich selber habe locker 30 Jahre gebraucht, um mir den Filter anzutrainieren, den ich inzwischen in der Arbeit habe, bevor ich was sage, wenn es mir in den Kopf kommt und wenn ich sehe, boah, das wäre jetzt aber lustig, und dann einfach nochmal diese Matrix drüber laufen lasse. Ist das jetzt in Ordnung? Kann ich das sagen oder kann ich das nicht sagen? Das gilt übrigens auch für, ich bin ja Anästhesist, auch für schlafende Patienten. Ja? Ich mache auch keine Witze über den Patienten, wenn der schläft. gibt es Kollegen, die denken so nach dem Motto, der kriegt nichts mit, aber die drumherum kriegen es mit. Und das ist auch nicht, also weiter nicht in Ordnung. Kein Humor, ist man zumindest auf der sicheren Seite, dass man mit einem Witz niemand verletzt. Allerdings gibt man sich dann halt auch, also wenn man jetzt immer unnahbar ist, auch eben unnahbar. Dann fehlt einem vielleicht ein bisschen der Input, den es geben könnte von den Menschen um mich herum, wenn eine größere Verbindung da ist. Ist Frage beantwortet?
Oder worauf ich vielleicht nochmal gerne raus würde, nochmal ganz deutlich, Humor ist Kommunikation auf Beziehungsebene, oder? So im Sinne von, ich kann dir was sagen und wenn ich es jemand anderem sage, dann wirkt es komplett unterschiedlich. Und vielleicht gibt es einfach so eine Art Wechselwirkung zwischen Humor und Beziehung. Auf der einen Seite wirkt Humor anders in einer unterschiedlichen Beziehung. Ja? Auf der anderen Seite wirkt sie auch auf die Beziehung. Ne? Also ich verändere ja auch die Beziehung, wenn ich jetzt anfange mit humorvoll sein, weil wie du oder wie wir selbst gerade gesagt haben, Humor hat immer gewisses Potenzial, beim Empfänger anders anzukommen.
Ja, und
und eigentlich häufig weiß man es gar nicht, wie es
genau,
ankommt.
Das weiß man dann nachher. Ja. Aber bei manchen weiß man schon, bei denen kann man das eher sagen und bei anderen nicht. Und eine Sache, die entscheidend ist, auch überhaupt damit irgendwas witzig empfunden wird, ist, dass wir den ähnlichen sozialen Kontext haben. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich Witze über meinen Haarverlust machen kann, weil ich den habe. Mit 25, mit langen Locken, hätte ich da nichts witzig dran gefunden. Ich hätte da, weil ich erstens nicht drunter leide, zweitens nicht so in diesem sozialen Kontext. Wenn ich in der Klinik, fällt mir eine Situation ein und ich wiederhole einen Spruch aus einer Serie, die ich früher gesehen habe, als wenn irgendwas funktioniert und ich so tue, als würde ich eine Zigarre ziehen und sage, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und um mich rum stehen zwei, die fangen an zu lachen und zwei andere gucken mich an wie ein Auto. Dann weiß ich, wer die früher gesehen hat und wer nicht. Dementsprechend gehört da halt eben auch immer der Kontext dazu, damit was lustig ist, unabhängig davon, ob es adäquat ist oder nicht. Von den beiden, die gelacht haben und die erkannt haben, ja, das ist aus dem A-Team, mit denen habe ich jetzt eine zusätzliche Gemeinsamkeit, wenn ich das vorher nicht wusste. Ich kann mit denen darüber sprechen, ich kann Zitate von da machen, aber ich weiß, ich habe mit denen diese Gemeinsamkeit. Und so baue ich eine Beziehung auf und so vertiefe ich auch eine Beziehung.
Und dann kannst du im Folgenden gleich über Alarm für Cobra 11 und Kommissar Rex sprechen. Gibt es denn so Grundprinzipien, die du Chefärztinnen und Chefärzten in ihrer Funktion als Führungskraft rätst zum Thema Humor?
Ein Punkt, der wichtig ist, dass wirklich ein Großteil der Durchschnittsbevölkerung Humor, Kontakt und Spaß als extrem wichtige Motivationsquelle hat und dass das ein Fünftel der Menschen sind, dass das halt eine große Rolle spielt und häufig größer als bei meinen Ärzten, also oder mehr als bei anderen ärztlichen Kollegen, so dass das eine Möglichkeit sein kann, dort schnell eine Beziehung aufzubauen. Das zweite ist, dass dadurch, dass ich zeigen kann, dass ich über mich selber lachen kann. Also es gibt verschiedene Stufen von Humor, von überhaupt nicht lachen, über andere lachen, mit anderen lachen, über sich selbst lachen und mit anderen über sich selbst lachen. Das ist sozusagen die Stufe, wo man das größte Selbstbewusstsein hat, weil man erstens über sich lachen kann und zweitens sogar erlauben kann, dass andere mit einem über einen selbst lachen. Das zeigt, dass man unglaublich großes Selbstbewusstsein hat. Und das stärkt in dem Fall auch die Führungsrolle. Wenn es eine Situation gibt, die witzig ist, wo einem irgendwas, vielleicht irgendein kleines Missgeschick passiert, jetzt nicht unbedingt in der Behandlung von Patienten, aber irgendwas anderes, und man merkt, da würde jemand anders drüber lachen, und die haben aber Todesangst, weil das der Chefarzt ist, der sich gerade den Kaffee drüber gekippt hat, und man lacht da aber selber drüber. Und dann findet da eine Verbindung statt und auch der Respekt steigt. Wie gesagt, da gibt es Untersuchungen zu, dass wenn das möglich ist, dass man mit den anderen zusammen lachen kann, dass das eben die Autorität der Führungskraft steigert. Was ein Prinzip ist, was witzig ist, immer überlegen, über wen mache ich jetzt den Witz? Ja? Versuche ich den Humor, also selber mal reflektieren, versuche ich Humor einzusetzen, um zu trennen oder um jemand anders kleiner zu machen? dann gehört das nicht zu den guten Führungseigenschaften. Das heißt nicht, dass wir das nicht dauernd im Krankenhaus sehen oder hören, aber es gehört nicht zu den guten Führungseigenschaften. Und es trägt auch nicht dazu bei, dass dass der Respekt mir gegenüber größer wird.
Wobei ich an der Stelle vielleicht schon die Einschätzung habe, dass das gar nicht so eine bewusste Entscheidung ist. Ich mache keine Scherze auf Kosten anderer, weil ich sie klein machen möchte. Nur ich mache Scherze auf Kosten anderer, weil ich vielleicht dafür nicht so richtig sensibilisiert bin. Also tatsächlich, du hast dir quasi deinen Filter antrainiert. Ich habe auch so vor, ich glaube, so 15, 20 Jahren irgendwann mal so eine Art Aha-Erlebnis gehabt, wo ich gemerkt habe, dass ich viele Scherze auf Kosten anderer gemacht habe und mir das irgendwann mal gespiegelt wurde und ich dann gesagt habe, okay, eigentlich möchte ich das nicht, ne? Weil die Wirkung einfach nicht das ist, was ich gern möchte. Und dann habe ich auch angefangen, so ein bisschen auch diese klassischen Kneipenwitze mal so ein bisschen zu untersuchen, welche Witze gehen denn eigentlich auf Kosten von anderen und welche nicht. Und tatsächlich fand ich es damals echt schwierig, Witze zu identifizieren, die nicht klar auf Kosten anderer gingen. Dementsprechend, ich glaube, das ist schon relativ weit verbreitet, dass man Witze auf Kosten anderer macht, gar nicht, weil man eine schlechte Intention hat, sondern einfach, weil es vielleicht auch üblich ist, weil man auch weiß, da lachen andere drüber.
Also wenn wir vom Positiven ausgehen, dann ist das so. Und ja, klar, natürlich spielt da, ich weiß das nicht oder ich kenne das nicht, eine Rolle. Aber es kann auch, also auch bei Führungspersonen im Krankenhaus durchaus gezielt eingesetzt werden. Und es gibt auch Menschen, die das gezielt so einsetzen, weil sie das wollen, weil sie ihre Machtposition demonstrieren wollen. Ich erinnere mich an eine Situation, das ist jetzt schon über 20 Jahre her, da war ich an einer großen Klinik. Da war ein Chefarzt, der das benutzt hat, um die anderen um ihn rum klein zu halten. Also wenn er eine Möglichkeit gesehen hat, dann hat er was Beißendes über die gesagt. Das war bei ihm eine richtige Waffe. Und das hat er aber ganz bewusst eingesetzt. Das war kein Zufall. Das sind aber die wenigsten, die sowas machen. Häufig ist es, dass man das so eher so aus Versehen macht oder denkt so, ja Gott, das ist halt, was soll daran falsch sein? Wie gesagt, wenn ich selber zur Peer Group gehöre, kann ich darüber wunderbar die Witze machen. Wenn ich zu der Peer Group nicht gehöre, dann eher weniger.
Also warum diese abwertenden Scherze auch so schwierig sind, derjenige, über den dann die Scherze gemacht werden, wenn der dabei ist, man kann ja auch ganz schlecht drauf kontern oder antworten, ne? Also wenn man da so einen sarkastischen Kommentar bekommt, das ist ja wie so Kritik verpackt in einem Scherz. Das verunsichert natürlich. Ich finde es schwer, wie man da jetzt sozusagen adäquat drauf antworten kann. Und das weiß derjenige, der den Scherz ja macht, auch häufig, ne?
Also da sind wir jetzt wieder bei der, wenn das absichtlich ist. Und dann kommt es halt darauf an, auf wen das trifft, wie gut jemand damit umgehen kann. Es gibt halt Menschen, die haben eine spitzere Zunge, die schießen dann zurück. Und dann merkt man, okay, gut, bei dem kann man das vielleicht nicht machen und lässt's. Und dann gibt es Menschen, die sind peinlich berührt und schießen nicht zurück. Man fördert, was man toleriert. Und das heißt, das kommt dann das nächste Mal wieder. Und da ist ein guter Moment dann für Führungskräfte, eben zu sagen, hey, das ist so nicht in Ordnung, das ist ein Ton oder das sind Witze, das finden wir in unserer Abteilung nicht gut, das möchte ich nicht. Und das ist auch was ich zum Beispiel mache. Wenn ich merke, dass jemand einen Witz über Patienten macht oder über Pflegekräfte oder Praktikanten, sagt er, ja, das ist nicht angebracht.
Du hattest vorhin gesagt, Humor kann Autorität stärken. Ich bin mir sicher, einige Hörerinnen und Hörer werden auch denken, ah, es kann auch Autorität untergraben, wenn man lockere Scherze macht, dann werden vielleicht Anweisungen oder Ansagen nicht mehr so ernst genommen oder nicht mehr so verbindlich genommen. Wie kann ich mit Humor Verbindung aufbauen, aber trotzdem gleichzeitig verbindlich und klar sein?
Das ist ja passiert ja meistens nicht in derselben Situation. Nur weil es bedeutet, dass ich als Führungskraft Humor verwende, einsetze oder offen dafür bin, heißt das ja nicht, dass die ganze Visite eine Stand-up-Comedy-Show ist. Sondern das heißt, dass Humor möglich ist, dass der dosiert eingesetzt werden kann, dass auch klar ist, dass es einen Unterschied gibt. Es wird wahrscheinlich niemand erwarten, dass wenn ein Chefarzt Visite macht, dass das vom ersten Zimmer bis zum letzten oder vom ersten Bett bis zum letzten lustig ist. Aber zwischendrin kann es Situationen geben, wo was lustig ist und danach aber auch wieder nicht mehr. Und das gehört natürlich auch zu guter Führung dazu, dass man die verschiedenen Stufen, wo befinde ich mich gerade in einer Konversation, wo befinde ich mich gerade im, gebe ich jetzt eine Anweisung, möchte ich, dass das unbedingt umgesetzt wird, dann ist auch klar, das ist jetzt kein Witz. Und deshalb schadet das auch nicht, wenn man das zwischendrin hat.
Du hattest vorher schon gesagt, die Verbindung im Team oder das hat einen Einfluss aufs Team. Vielleicht gucken wir ganz kurz mal, wenn du jetzt auf eine Abteilung schaust und guckst, wie ist da der Umgang mit Humor, wird da gelacht, wird miteinander gesprochen und so weiter. Was verrät das über die Zusammenarbeit und Produktivität?
Meine Erfahrung ist, wenn das eine Abteilung ist, wo ich merke, da wird gelacht, und zwar nicht eben abscherzig, sarkastisch, sondern positiv, dann ist es häufig so, dass dort die Arbeit leichter vonstatten geht. Und dass da dass es so ein bisschen Öl in der Maschine ist, dass die Arbeit sich vielleicht auch nicht so schwer oder unangenehm anfühlt, auch wenn sie schwer oder unangenehm ist, sondern halt eben leichter. Und dass das eben auch zu einer Produktivitätssteigerung beitragen kann. Und auch, und das ist das Spannende, dass es dann halt auch weniger Krankheitstage gibt. Weil wenn ich ein Mensch bin, der durch Humor und Kontakt motiviert bin und ich habe den in der Arbeit, dann gehe ich da auch wirklich gerne hin. Es fällt mir schwerer, mir jetzt einen zusätzlichen Tag irgendwo zu holen, wenn ich da Kollegen habe, von denen ich weiß, mit denen arbeite ich gerne zusammen und die vermissen nicht nur meine Arbeitskraft, sondern auch mich, wenn ich nicht da bin.
Also ich glaube, das kennt jeder noch von seiner früheren Zeit, wo man als Assistenzarzt noch irgendwelche Dienste gemacht hat, zusammen mit anderen. War immer der Blick auf den Dienstplan, mit wem habe ich zusammen Dienst? Und dann war halt immer, oh yes, oder halt eben, aha. Aber du hast dich gerade schon so ein bisschen auf diesen, ich nenne es mal, verbindenden Humor bezogen, richtig? Was sagt dir denn, wenn du in eine Abteilung kommst und da ist viel zynischer Humor, viel Sarkasmus? Was sagt es dir über die Abteilung und wie da gearbeitet wird?
Also, das sagt mir was darüber aus, dass das erstens sozusagen toleriert wird und zweitens, dass in der Abteilung die Mitarbeiter diesen Schutzmechanismus benutzen, weil sie der Meinung sind, weil sie denken, dass sie das brauchen, um mit den Arbeitsbedingungen dort zurechtzukommen. Das ist kein gutes Zeichen.
Ist es so eine Art Frühwarnzeichen für Überlastung und
So kann man das
Frustration?
sagen, ja, wobei ich gar nicht sagen würde, dass das ein Frühwarnzeichen ist, sondern das kommt eigentlich eher, wenn klar ist, dass da die Stimmung nicht gut ist, dass das Team vielleicht überlastet ist, dass die Arbeitsbedingungen nicht so sind. Ich meine, es gibt wenige Orte, wo die Arbeitsbedingungen wirklich sehr gut sind, im Gesundheitswesen weltweit, aber es gibt durchaus große Unterschiede. Kann man da gut arbeiten? Natürlich ist die Arbeit anstrengend, natürlich erleben wir Arbeitsverdichtung und Personalknappheit, aber das ist weltweit und überall. Und trotzdem gibt es Orte, wo es gut ist zu arbeiten und wo man gerne hingeht und wo man das auch gut schafft. Dann gibt es Orte, wo das dann halt schwierig ist und wo sozusagen mit dem beißenden Humor und Sarkasmus auch so ein bisschen um sich geschlagen wird, komm mir nicht zu nah, lass mich in Ruhe. Und ich will auch mich gar nicht so sehr weder mit der Abteilung noch mit der Arbeit identifizieren, sondern ich will mich bewusst davon differenzieren und trennen.
Und was ist denn, wenn du jetzt in eine Abteilung kommst und da ist gar kein Humor?
Also das kann man dann nochmal beleuchten. Liegt es daran, dass da wirklich Menschen arbeiten, für die Humor einfach sehr unwichtig ist? Was auch möglich ist. Also es kann auch sein, dass es ein hochfunktionales Team ist, wo aber einfach der Persönlichkeitsfaktor Humor eine ganz geringe Rolle spielt. Also dass dann halt eben auch nicht sarkastisch ist, sondern das ist einfach alles sehr professionell. Ich habe vorgestern den Film Der Astronaut gesehen, Project Hail Mary, und da kommt eine Projektleiterin vor, für die ist Humor quasi nicht existent. Das heißt aber nicht, dass sie eine schlechte Projektleiterin ist. Das ist einfach nur ein Teil von Persönlichkeit, der für sie abwesend ist quasi. Und die arbeitet auch mit anderen zusammen, wo das funktioniert. Und nur weil Humor da nicht vorhanden ist, heißt das nicht, dass das eine schlechte Abteilung ist. Es kann natürlich auch sein, dass da Humor unterdrückt ist, weil sie Angst haben oder denken, das sei nicht professionell oder man hat schon mal sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht und deshalb das sozusagen alles unterdrückt wird. Aber das ist was, was man individuell ansehen müsste.
Natürlich kann es auch sein, dass letztlich mal in einer Abteilung oder in einem Team mehr Humor war und der Humor weggebrochen ist. Und das wäre dann sicherlich auch ein Frühwarnzeichen für, oh, jetzt herrscht doch irgendwie mehr Angst und Vorsicht, weil wie gesagt, humorvolle Aussagen haben immer Potenzial für Missverständnis, auch für zunehmende Spannung, für starke Hierarchie wahrscheinlich auch, oder?
Und zwar ist es eigentlich über die Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg und über Ländergrenzen hinweg immer so, dass Mächtige Angst vor Humor haben, weil über Humor Wahrheiten ausgesprochen werden können, die man sonst nicht sagen kann. Also es gibt ja den Begriff des Hofnarrs jetzt im deutschen und europäischen Raum, der sagen durfte, was die anderen nicht sagen durften. Man kann hingucken, wo sozusagen Humor als Frevel angesehen wird und als sozusagen an der Autorität sägenden. Und deshalb dann Humor auch strafrechtlich verfolgt wird, beziehungsweise mit dem Leben, je nachdem, wo man sich halt gerade befindet auf der Welt.
Abschlussfrage. Wenn jetzt eine Chefärztin oder ein Chefarzt die Episode fertig gehört hat und nur eine Sache mitnehmen sollte und morgen anders machen darf, was wäre
Wenn
das?
es nur eine Sache ist, dann würde ich sagen, dass bevor man einen Witz macht, das kurz durch den Filter laufen lassen. Worum geht's da? Ist es fremd oder eigen, auf oder abwertend? Und wenn es fremd und abwertend ist, dann lassen.
Marc. Und weitere Kommunikationstipps für Chefärztinnen und Chefärzte gibt es in deinem Buch, oder?
Ja, so ist es. Danke, dass du es ansprichst. Das Buch heißt Der Ein-Minuten-Arzt. Einfach besser kommunizieren. Praxisbuch für Menschen im Gesundheitswesen. Und heute haben wir über Humor gesprochen. Das ist ein Kapitel drin. Da sind noch andere Kapitel drin. Wie spricht man mit Juristen? Wie spricht man mit den Medien? Wie setzt man sich durch? Was sind schwierige Gespräche? Was kann ich da machen? Und noch 12 andere Kapitel.
Super. Und wie war der Titel nochmal?
Der Ein-Minuten-Arzt.
Super. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass auch heute wieder viel für Sie dabei war, was Sie mit für Ihren Alltag mitnehmen können. Wenn ich mal so ganz kurz zusammenfassen kann, Humor ist für uns mehr als ein Nice to Have. Er kann Mitarbeitende stark motivieren. Wichtig ist, Humor ist stark kontextabhängig. Und die Wirkung kann je nachdem, wie der Kontext ist, wie die Hierarchie, die Situation ist, komplett unterschiedlich sein. Uns hilft natürlich vorher, sich zu überlegen, ist das angebracht oder nicht, diesen Filter zu nehmen. Für mich wurde, glaube ich, nochmal klar, diese ganz starke Trennung von zynischem Humor oder sarkastischen, abwertenden Humor, der destruktiv wirkt auf das Team. Auch wenn man das über Dritte macht, dann denkt das Team vielleicht auch, oh, vielleicht macht er auch solche Scherze über mich. Und im Gegensatz dazu dieser verbindende Humor, der nicht auf Kosten anderer geht, der eben dafür sorgen kann, dass Zusammenarbeit und Stimmung besser wird und auch das Vertrauen gefördert wird. Egal, ob man jetzt als Abteilungsleitung von Natur aus eher humorvoll ist oder nicht, ich glaube, es lohnt sich auf den Humor im Team auch zu achten. Ich glaube, wir haben schön dargestellt, es ist ein guter Indikator für die Kultur, auch für die Fehlerkultur, Vertrauenskultur. Und wo offen gelacht wird, wird auch mehr Vertrauen oder Offenheit im Umgang von Fehlern zu erwarten sein. Lieber Marc, ich danke dir herzlich für deine Zeit und für die Episode heute und wünsche Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt Level Up Klinikführung. Weitere spannende Themen finden Sie auf cb.iww.de, dem Online-Portal zum CB-Chefärztebrief.